Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Theoquest, dem Podcast auf der Suche nach dem Glauben. Wir begrüßen euch ganz herzlich und mit wir meine ich zum einen mein Gegenüber und das ist...
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin und mit mir, mich verhört.
Ja, ich werde gleich die Lampe auf dich richten für das Folge. Ich bin Markus Bartelt und ich bin Host und Gastgeber von diesem Podcast. So, ich habe mir wieder ein schönes Thema rausgesucht.
Wenn fast, du was schön nennst, dann
fast,
bin ich
es ist fast ein Herzensthema von mir, weil ich habe tatsächlich auch ein kleines Büchlein dazu zu Hause, das ich immer wieder gerne zur Hand nehme. Und dieses Büchlein heißt Das Lexikon der kuriosesten Reliquien. Und heute
haben wir viele.
Ja, genau. Und was da alles drin steht. Und deswegen möchte ich heute gerne mit dir über Reliquien sprechen, weil es gibt ja sehr, sehr viele Reliquien.
Ja, ersten, zweiten, dritten Ordens.
Genau. Was ist denn zum einen die Funktion von Reliquien? Wo kommen sie eigentlich her? Welche Bedeutung haben sie? Und wer gibt die eigentlich frei oder sagt, das ist jetzt tatsächlich eine Reliquie oder sie ist es nicht? Das sind zum Beispiel so Punkte, weil man weiß, dass ja es sehr, sehr viele Splitter vom Kreuz Christi gibt.
Ja, und es hat auch gibt, glaube ich, zusammen drei Kreuze.
Wenn jemand man so hat ausgerechnet, wenn man die alle zusammen leimen würde, würde das drei Kreuze ergeben. Also es scheint ja eine gewisse Beliebigkeit vielleicht vorhanden zu sein. Also deswegen vielleicht die erste Frage, was sind Reliquien und seit wann gibt es sie oder welchen Zweck erfüllen sie? Nicht oder, sondern und welchen Zweck erfüllen sie?
Also das Ganze hat, wie üblich in unserer Kirche, eine ziemlich lange Geschichte. Also der ganz, ganz, ganzige Ursprung sozusagen sind die Märtyrer, also die ersten Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt und umgebracht wurden. Und die sind in ihren damaligen Gemeinden hochgeschätzt gewesen. Und zwar für ihr Glaubenszeugnis, aber diese Hochschätzung hat sich halt auch über ihren Tod hinaus weitergetragen. Das heißt, das wissen alle, die schon mal in Rom waren oder irgendwelche Filme über Rom oder Christenverfolgung geguckt haben. Also diese Gräber waren zum Teil in den sogenannten Katakomben. Und da sind dann Menschen eben auch immer wieder hingegangen, um sich sozusagen der Nähe und auch der Kraft dieses Zeugnisses dieser umgebrachten Christen und Christinnen sozusagen zu vergewissern.
Ja, aber deswegen nehme ich ja noch keine Teile mit.
Nee, aber es lebt halt nicht jeder. Also es gibt natürlich auch Märtyrer, die nicht in Rom umgebracht wurden oder Ähnliches. Aber die Frage war ja, wie geht denn diese Kraft und diesen Segen, den ich da empfange, wie geht der denn mit mir mit? Und es hat sich dann einfach entwickelt, dass wenn man eine neue Kirche baut, also Verfolgung ist vorbei, ne? Mit Konstantin wird das Christentum Staatsreligion und damit setzt natürlich sozusagen eine Strukturierung der Religion ein, also eine verwaltungsmäßige Strukturierung auch. Das heißt, es wird angefangen, Basiliken oder Kirchen oder Kapellen, also wie man das heutzutage nennt, halt so Gottesdienst, feste Gottesdiensträume zu bauen. Und dann war eben immer die Frage, wie halten wir denn die Verbindung zu unserer Ursprungszeit? Daher rührt sozusagen der Brauch, in der Regel einfach ein Knochenteil eines Märtyrers zu nehmen und in den Altar einer neuen Kirche einzusetzen. Das tun wir auch heute noch. Mhm. Also das ist sozusagen, ich sag's jetzt mal, der harmlose Ursprung von Reliquienkult. Also das war gar nicht mal so sehr der Kult um die Reliquie, sondern um das, wofür dieses Stück Knochen oder so gestanden hat, nämlich für das Lebens- und Glaubenszeugnis eines Menschen in der Verfolgung. Also demzufolge auch eines Garanten, dass das Christentum nicht untergegangen ist.
Aber dann drehte sich das irgendwann dann oder die Schraube wurde schärfer gedreht.
Ja, dann hat sich das irgendwann gedreht, weil ich sag jetzt mal so, Segen und himmlische Unterstützung hat ja jeder gerne. Und dann gab es eben Reliquien nicht mehr nur in den Altären, beziehungsweise die Altäre wurden auch mehr. Das hat nochmal einen anderen historischen Grund, weil das Messefeiern mehr wurde. Also wurden auch die Altäre mehr, aber eben auch dann später der Wunsch, ich möchte das auch mitnehmen können. Also zumindest mal betuchte Menschen, Adlige sagten, ja, in der Kirche ist schön, aber wenn ich jetzt sozusagen als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation von Pfalz zu Pfalz ziehe, dann muss da ja was mit mir mitgehen. Das heißt, Reliquien wurden auch mobil und sie wurden halt auch immer begehrter, weil ich glaube, sie erfüllen etwas sehr, sehr, also ein sehr urmenschliches Bedürfnis, nämlich Glaube anfassen zu können. Also gerne schön eingepackt in Gold und sonst was. Ja, aber zumindest Glaube berühren zu können. Und das hat sich dann halt so wirklich wild verselbstständigt. Da ist ein richtiger Markt entstanden und je mehr Reliquien, desto mehr Heil, und deswegen haben so die Großen im Lande natürlich auch angefangen, Reliquien zu sammeln, und so bestimmte Sachen musste jeder haben, also so ein Stück vom Kreuz Christi, also das gehört schon zu einer ordentlichen Reliquiensammlung dazu oder ähnliches. Oder
eine Dorne vom Dornenkranz.
Ja, oder auch sehr was viele. Auch, also ja, es gibt ja auch etliche Orte, wo Windeln Christi aufbewahrt werden. Also das hat sich dann auch irgendwann ein bisschen von den Märtyrern wegbewegt und sich auf Maria ausgedehnt und auf Christus ausgedehnt. Also ich würde mich ein bisschen wehren, das lächerlich zu machen, weil dieses Bedürfnis haben wir, glaube ich, heute noch. Dass das so heftig auf Knochen und so weiter gegangen ist oder dann später eben auch noch, wenn einfach keine Knochen mehr zu haben waren, auch eben auf Tücher, die Knochen berührt haben und ähnliches, also Reliquien zweiten Grades. Das kommt uns wahnsinnig komisch vor, aber ich glaube, das hat etwas mit diesem ganz grundmenschlichen Bedürfnis zu tun. Glaube, Glaubenszeugen und Glaubwürdiges berühren zu können, also richtig physisch berühren zu können.
Hatte es dann vielleicht späterhin, ich meine mit späterhin, wir wissen ja auch, dass die Kreuzzüge durchaus motiviert waren, gewisse Reliquien heimzuholen. Also die Knochen von dem Evangelisten Markus wurden ja auf spektakuläre Weise unter Schweinefleisch versteckt, weil dann das keiner kontrolliert hat, und wurden dann nach Venedig gebracht und liegen dann dort. In Venedig, wenn man übrigens da ist, auch mal in die Kathedrale gehen, da ist eine der beiden Hände der heiligen Katharina von Siena ausgestellt. Das ist die Schutzheilige von Italien. Das ist
also wenn man einen Kopf will, dann muss man einfach nach Siena gehen. Kann man da in der Dominikanerkirche angucken. Ja, da kann man Kopf angucken.
Aber die Hand ist auch schon sehr eindrucksvoll. Ja, ja. So ein Einmachglas, so eine Kralle, die da rauskommt. Also es hat ja was Morbides, das spricht mich durchaus an. Hat es nicht auch einen wirtschaftlichen Aspekt gehabt?
Ich glaube, dass
der Run auf die Reliquien, um das mal so auszudrücken, deswegen auch wichtig war. Also im Kölner Dom liegen die Gebeine der Heiligen Drei Könige, weil umso spektakulärer die Reliquien waren, umso mehr Pilger hast du bekommen.
Ja, natürlich,
und
klar.
Und Pilger waren eine wirtschaftliche Macht. Aber die haben übernachtet, die haben gegessen, getrunken, ja. Und denen hat man auch noch was verkauft. Kaufen können, wenn es gut lief, ja. Also damals schon.
Mindestens Pilgermarken.
Pilgermarken und Johannes Gutenberg zum Beispiel, bevor er in den Buchdruck eingestiegen ist, hatte er eine andere Geschäftsidee. Er hat nämlich sogenannte Pilgerspiegel hergestellt, weil der Andrang, wenn die Reliquien einmal gezeigt wurden, war sehr, sehr groß. Das heißt, wenn ich hinten stand, habe ich keinen Blick drauf erhaschen können. Und dieser Spiegel hat dann versprochen, wenn ich den hochhalte, dann fängt der eben nicht
die
nur...
Die Gnade ein und legt sie auf mich runter.
Genau, die Gnade ein und alles, und dann habe ich sie bei mir, auch wenn ich die Reliquien nicht gesehen habe. Leider ist diese erste Geschäftsidee von Gutenberg gescheitert, weil die Pest herrschte und es keine Pilger kamen.
Ja.
Und deswegen konnte er die Spiegel nicht loswerden und musste sich auf was anderes stürzen. Und das war dann der Buchdruck. Wir sind also nicht undankbar, dass die Pest auch mal was Gutes hervorgebracht hat in dem Zusammenhang.
Auf jeden Fall. Bessere Idee als Pilgerspiegel, würde ich sagen.
Aber da ist, es hat aber einen wirtschaftlichen Aspekt gehabt. Ich glaube, bis heute noch. Wenn das Grabtun in Turin ausgestellt wird, dann ist Turin auch voller als sonst.
Ja, mit Sicherheit. Also ja, das hat einen ökonomischen Aspekt, ganz klar. Und das hat ja auch Leute dann auch wirklich auf Trab gebracht. Zu den Reliquien gehören ja auch immer Wallfahrten hinzu. Den Weg nach Santiago de Compostela kennt ja seit Harpe Kerkeling wirklich jeder. Bin da mal weg. Aber Wallfahrten gingen ja immer hinzu, also entweder zu Städten, wo ein Wunder passiert sein soll oder wo Reliquien lagen, ganz klar, ja. Na, und deswegen war das ja auch wichtig für die Herrschenden, vor allem Orte zu haben, wo sie richtig viele und richtig wichtige Reliquien hatten.
Gibt es jetzt irgendeine offizielle Stelle, die, wenn eine Reliquie geprüft werden soll, sagt, ja, die ist echt, die hat unsere Anerkennung, unsere römische, unsere vatikanische, oder kann jeder behaupten, das ist ein Stück vom Holz Christi?
Also ich wüsste nicht, dass es da eine Stelle gibt. Die Reliquien, die wir heutzutage noch in die Altäre von Kirchen tun, kommen sozusagen aus der Schatzkammer eines Bistums. Die sind alt dann einfach und ich sage jetzt mal seit eh und je einem Heiligen oder einer Heiligen zugeschrieben. Ja, also heutzutage sind es ja nicht mehr nur Märtyrer, sondern gerne auch heilig gesprochene Personen. Aber wenn ich jetzt so mit einem ausgebuddelten Knochen käme und mich mal beim Bischof vorstellig mache und sage, ich meine jetzt, das sei der heilige XYZ, ich wüsste nicht, dass es da heutzutage eine Prüfstelle gibt. Also was ich weiß, ist, dass es heutzutage ein Verbot gibt, solche Sachen zu veräußern. Also das ist ganz schräg, weil wenn man mal auf eBay guckt, dann tauchen ja auch immer mal wieder Kirchengut da auf und eben auch Reliquien. Und die Leute, die das verkaufen, wissen gar nicht, dass sie das gar nicht verkaufen dürften. Aber so mit Neufunden wüsste ich jetzt auch nicht, wohin.
Na, wir haben ja immer noch Selig- und Heiligsprechungen.
Ja.
Das heißt also, mit jedem Heiligen, der den Kanon aufgenommen wird, der dazukommt, könnte es ja auch wieder neue Reliquien geben.
Ja, das gibt's ja auch, ne? Ja. Also, so die bisschen, ich würde es jetzt fast sagen, die bisschen makabere Sorte gibt's ja jetzt auch von Johannes Paul II. Also, da gibt's ja so Fiolen mit ein bisschen Blut von ihm und so weiter, die als Reliquie auch schon weitergegeben worden sind auch schon geklaut worden, meines Wissens. Ja, natürlich, klar, ne? Also, das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Märtyrer der frühen Kirche, sondern eben auf alle Heiligen, die da entstehen und können aber auch abgeschnittene Haare sein oder ähnliches. Ne?
Es gibt sehr kuriose Sachen, da komme ich gleich noch drauf.
Ja.
Aber ich erinnere zum Beispiel, weil ich auch mal in Neapel war, also auch da gibt es ja... San Gennaro, das Blutwunder, das sich einmal im Jahr verflüssigt in der Fiole. Du hast ja gesagt, es kam ursprünglich von den Heiligen. Die Heiligen spielen heute auch in vielen katholischen Ländern noch eine sehr, sehr große Rolle. Ist denn dieses Suchen der Nähe zu den Heiligen etwas, wo die Kirche sagt, ja, das nehmen wir so hin, oder sagt man, das lenkt eigentlich ab?
Nee, also unsere Kirche sagt ja, nicht nur das nehmen wir so hin, sondern dazu ermutigen wir auch. Und ich halte das auch für wirklich klug, weil, gut, nicht mit jedem Heiligen kann man was anfangen, weil die Lebensumstände ja partiell auch sehr, sehr unterschiedlich waren. Aber ich sage jetzt mal, auch die letzten Päpste haben sich ja ein bisschen Mühe gegeben, auch Menschen zumindest mal des letzten Jahrhunderts heilig zu sprechen. Oder jetzt des vorletzten und letzten Jahrhunderts. Dass man sagen kann, das sind Personen, an deren Lebensgeschichte wir zumindest einigermaßen andocken können. Ne? Also gibt ja auch jetzt gerade frisch, ich glaube selig gesprochen, diesen Carlo Acutis. Ja, das ist ja ein Teenager, der meines Wissens an Leukämie gestorben ist. Und das war ein junger, frommer Mann mit einem Internetfimmel, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und das ist natürlich deutlich andockbarer als so ein mittelalterlicher Büßer. Und das ist ja auch richtig, weil ich glaube, Heiligkeit ist ja nicht auf die Frühzeit der Kirche beschränkt, sondern, also Paulus hat uns ja alle mal Heilige genannt in seinen Briefen, aber die Kirche hat immer wieder gesagt, diese Menschen nach Prüfung ihres Lebens bezeugen wir, dass wir sie sicher bei Gott glauben. Und das ist ja auch gut, das hilft ja beim Glauben, wenn ich Vorbilder habe, auf die ich gucken kann und an denen ich mich orientieren kann, ob ich jetzt unbedingt irgendwie den Schuhabrieb dann zu Hause haben muss oder irgendwie sowas, das weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, eine persönliche Geschmackssache. Aber zu sagen, es gibt immer wieder Menschen, die Botschaft Christi so verstanden haben, dass man ihnen gut dazu gucken kann und fragen kann, so, wenn du das so machst, wie mache ich das dann? Also das finde ich total wichtig. Und ja, ich glaube, das ist so... auch, glaube ich, ein Problem der Kirchen der Reformation mit uns Katholiken, die dann eben sagen, ja, ihr betet ja nicht Gott an, sondern irgendwie Maria und sonstige Heilige. Und nee, das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, wer in der Familie lebt, der wird das ja wissen. Also wenn ich von einer der Autoritätspersonen in der Familie was will, dann kann ich ja möglicherweise meine große Schwester einspannen, die gerade ein entspannteres Verhältnis hat, wenn ich gerade noch Teenagerin bin oder so. Und so finde ich das mit den Heiligen auch. Ne? Das sind Menschen, wenn ich es noch nicht so gerne möchte, so direkt mit dem Herrgott meine Sachen zu verhackstücken, dann kann ich mir gerne sozusagen einen Heiligen oder eine Heilige an die Seite nehmen und sagen, komm, mit dir zusammen bekarteln wir das mal.
Das ist ein sehr schönes Bild. Ich grüße hier mit meinem kleinen Bruder. Ja, du weißt, wie du das zu verstehen hast, was ich für dich getan habe.
Okay, mische ich dich jetzt mal nicht ein.
Viele Reliquien haben ja auch Wunder bewirkt. Ja, also eben auch das Verflüssigung des Blutes bei San Gennaro. Das sind ja so Dinge, wo man sagt, das ist ein Wunder, was dort passiert. Inwiefern...
Können wir über Wunder noch mal separat reden?
Ja, können wir. Meine Frage wäre jetzt nämlich genau gewesen, sind denn Reliquien quasi eine Art von Kanäle für göttliches Wirken?
Ich tue mich jetzt mal mit dem Bildkanal so ein bisschen schwer. Also was Reliquien sicher nicht sind, sind irgendwelche automatischen Wunderwirkmaschinen oder automatischen Heilschaffmaschinen oder so, sondern sie sind, wie fast alles, was wir in unserer Kirche so haben, ein Hilfsmittel. Und ich muss mich entscheiden, hilft mir das Ding oder hilft mir das nicht? Also wenn mir eine Reliquie oder die Beziehung zu einer Reliquie mir hilft, diese Person besser vor Augen zu stellen und mich sozusagen besser inspirieren zu lassen von ihrem Gottesverhältnis, dann ist das fein. Aber anderen Menschen hilft es, bei der Mutter Gottes eine Kerze aufzustecken. Das ist genauso gut fein. Ja, und anderen Menschen hilft es, in Exerzitien zu gehen. Und anderen Menschen hilft es, mit dem Atem zu beten. Also ja, in der Geschichte unserer Kirche sind Reliquien halt, ich sag jetzt mal, relativ stark aufgeladen gewesen. Aber heute würde ich sagen, guck, ob es dir hilft beim Glauben. Guck, ob es deine Gottesbeziehung fördert. Mhm. Wenn es das nicht tut, dann darfst du das gerne denen überlassen, für die das was Gutes ist. Dem muss man es auch nicht wegnehmen oder so. Finde ich genauso verkehrt.
Und man darf auch gerne darüber hinwegsehen, dass manche Sachen in ihrer Kuriosität doch ein bisschen merkwürdig sind. Also ich habe so eine persönliche Top 10 der verrücktesten Reliquien.
Okay.
Ich werde jetzt nicht alle 10 aufzählen, aber ich finde sehr schön, dass es tatsächlich die 3 Köpfe von Petrus gibt. Mhm. Und man hat sich beholfen zu sagen, ja, das eine ist der Kopf vom jungen Petrus, das andere vom Mittelalten und das dritte vom ganz Alten. Der muss zu Lebzeiten sehr komisch ausgesehen haben mit diesen 3 Köpfen.
Nein, das ist ja im Zweifelsfalle irgendwie sowas. Wir wissen ja, dass heutzutage alle 7 Jahre sämtliche Zellen ausgetauscht werden in unserem Körper oder so.
Keine Ahnung. Ja,
es gibt schräge Sachen und dann gibt's noch schrägere Lösungen und manchmal denke ich drüber lächeln und gut ist.
Also es gibt die Fiole mit der Muttermilch von Maria.
Ja.
Ja, also auch damals wurde schon abgepumpt, wenn man mal auf Reisen gegangen ist, offensichtlich. Dann ja. Tatsächlich, und das
mich wundert, wenn sie noch nicht gesäuert ist. Aber ja, okay.
Finde ich sehr skurril. Ein Kästchen mit dem letzten Atemzug von Christi. Und da stelle ich mir immer vor, wie so ein römischer Legionär unter dem Kreuz stand mit dem Kästchen in der Hand und immer sagte,
Gott, ich hab jetzt Kopfkino.
Einer kommt noch, einer kommt noch, das ist er, zack, hab ihn. Ab zu Roman eBay, ja, und versteigern, dass ich das Ding loswerde. Und du hast jetzt darum gebeten, aber ich muss es ganz kurz anschneiden. Ich halte es auch wirklich nur. Aber es gibt ja tatsächlich, und man ist sich ja über die Zahl uneinig, die 13 Vorhäute von Christi, die es ja angeblich gab. Und um die rankt sich ja eine sehr mysteriöse Geschichte. Da gibt es ein Buch dazu und darauf berufe ich mich jetzt, eine Arte-Dokumentation. Also wenn Arte dazu eine Dokumentation macht, kann es nicht ganz belanglos sein, weil diese 13 Vorhäute von Jesus Christus, wobei ich mich tatsächlich, auch da ist, wird der Bilder im Kopf wieder verursachen, aber ich frage mich, als er dann damals beschnitten worden ist, ob der gute Mensch, der das vorgenommen hat, wusste, dass der Knabe was Besonderes ist und ein bisschen länger gezogen hat.
Das muss dann einer der 3 Könige gewesen sein, weil die wussten ja
das. Die wussten Bescheid. Jedenfalls, und das ist das Spannende, diese 13 sind allesamt in Nacht- und Nebelaktionen aus den betreffenden Kirchen gestohlen worden. Das heißt, die gibt es jetzt nicht mehr. Und es wird gemutmaßt, dass der Vatikan dahinter steckt und sie selber hat zusammenstehlen lassen, weil der Vatikan Angst bekommen hat, und du siehst, wir sind hier im Bereich der Verschwörungsgeschichten angekommen,
aber wirklich weit,
dass man aus diesen Vorhäuten tatsächlich Jesus klonen könnte. Und das nun überhaupt nicht im Interesse der Kirche ist, dass wir dann einen Jesus-Klon hier hätten. Und das geht dann so in Richtung Jurassic Park oder sowas.
Ja, okay. Und also ich gebe zu, also so wilde Fantasien würden mir nicht einfallen, aber mir fällt noch ein, warum das möglicherweise mal als Reliquie wichtig war und vor allem vielleicht auch mal wieder wichtig werden könnte. Es sagt uns nämlich sehr klar, Jesus war Jude. Und das ist, glaube ich, etwas, was in unserer Kirchengeschichte immer mal wieder gerne übersehen wurde. Also unbeschadet aller Diebstahlstheorien und Arte-Dokus ist das, glaube ich, eine Aussage, die man aus einer so doch richtig schrägen Reliquie ziehen kann.
Ja.
Also sie sagt uns etwas über das Judesein Jesu und das ist wichtig und kostbar und hochzuhalten.
Ich glaube, damit können wir auch das Kapitel Reliquien schließen.
Ja, und guck die Arte-Dokumentation, die ich nicht kenne, wenn ihr.
Also vielleicht gibt es sie noch es gibt schon bei YouTube, glaube ich, kann man sie noch finden. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie in den Shownotes auf jeden Fall.
Ja,
also wer sich das angucken möchte.
Ja, ich auf jeden Fall.
Und,
ich kenne sie nämlich
nicht. Sie ist wie ein Krimi aufgemacht. Und es gibt, wie gesagt, das Buch von diesem Autoren, der da recherchiert hat, lange recherchiert hat und durchaus auch theologisch unterfüttert hat, weil er sagt, das ist eine große Diskussion lange Zeit gewesen. Was passiert denn eben mit den menschlichen Überbleibseln von Christus, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist? Also sind die auf der Erde zurückgelassen worden oder ist er halt, hat er sie mitgenommen, als er aufgefahren ist oder sind die dann verschwunden? Also das gibt's endlose Diskussionen drüber und deswegen, also das ist durchaus spannend, so wie es auch sehr, sehr kurios ist. Das muss ich natürlich zugeben. Aber dieses Büchlein, der Lexikon der kuriosesten Reliquien, ist auch ein großes Vergnügen. Ja, man kann das auch mit Spaß lesen.
Na, Wenn mein Bücherstapel nicht so hoch wäre, weiß ich jetzt, was ich noch lesen soll.
Das kann man, da kann man so ab und zu mal reingucken. Das ist alphabetisch sortiert und je nachdem, was man, welchen Buchstaben man mag, kann man da mal reinschauen. Also ein nicht versiegender Quell an Heiterkeit.
Ja, wunderbar.
Ja, und was können wir Besseres gebrauchen als theologische Heiterkeit?
Oh, na klar, auf jeden Fall.
Elaine, ich danke dir ganz herzlich, dass du auch hier wieder Licht ins Dunkel gebracht hast und mal eben uns aufgezeigt hast, wo Reliquien herkommen, welche Bedeutung sie haben und welchen Zweck sie heute noch erfüllen.
Und worüber man lächeln darf.
Ja. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben.